Und der steht im Johannesevangelium. Johannes Kapitel 20, die Verse 24 bis 29. Und dort steht: Thomas, auch Didymus genannt, einer der Zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm aber: Wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte: Erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meine Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten: Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu: Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte: Jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Wir wollen gemeinsam beten.
Aber jetzt haben wir diese schöne Geschichte von den Ostertagen, und da gehört das mit dazu, dieser Thomas. Man geht ja mit dem Thomas nicht sehr fair um in den Christenkreisen. Man gibt ihm gern einen Spitznamen, der zweifelnde oder ungläubige Thomas, aber so steht das ja gar nicht in der Bibel drin. Wenn Sie ein wenig das verfolgen, der Thomas war ein Prachtjünger, ein ganz fest glaubender Mann. Steht in der Geschichte von der Auferweckung des Lazarus, dass er zu Jesus sagt: Ich gehe mit dir ins Martyrium. Stellen Sie mal vor, ich gehe mit dir ins Martyrium, ich will mit dir sterben. Und sollten Sie einmal nach Kerala kommen in Indien, dann werden Sie dort Christengemeinden finden, die alle sagen, dass Thomas der große Missionsapostel dort in Indien war. Dort gab es in dieser alten Zeit Verbindungen, Verkehrsverbindungen, Handelsverbindungen, und sagen, der Thomas hat uns das Evangelium gebracht. Und deshalb ist das für uns wichtig. Warum, was war denn da eingetreten bei dem Thomas, dass er plötzlich zweifelt? Sie kennen das ja alle aus Ihrem Leben. Wenn Sie in den Operationsraum hineingeschoben werden, klingt ja das alles ein bisschen anders. Und wenn Sie am offenen Grab stehen, dann kennen Sie auch manche Fragen, die Sie plötzlich bewegen. Können Sie dann noch sagen, mir fällt kein Haar vom Haupt ohne Gottes Willen? Für den Thomas war es ganz wichtig, als die anderen ihm erzählt haben, Jesus ist auferstanden, dass er sagt, das gibt es doch nicht, dass die Todesmacht durchbrochen ist. Der Tod ist der letzte Feind, der über dieser Welt liegt. Und wir müssen alle durch diese Todesmacht hindurch. Und er war ein ganz gründlicher Mann. Ich schätze das an dem Thomas, dass er sagt, hört bloß auf mit eurem Gelaber, dass er heute die Not in der Christenheit, in ganz vielen Gemeinden, dass es keine Klarheit gibt, ist das wirklich wahr, dass Jesus auferstanden ist. Ich habe das doch oft gehört von Kollegen, die gesagt haben, Jesus ist im Grab vermodert, er war doch kein Zombie. Und das ist so. Das ist in weiten Kreisen heute der Christenheit die Not. Und das lähmt sie. Und dann sagen sie, es ist gar nicht wichtig, was man glaubt. Hauptsache, man hat einen Glauben, egal ob Buddha, Allah oder was man sonst hat. Der Glaube sei es. Ja, aber welcher Glaube denn? Was ist denn die Überzeugung? Wie kommt man denn dazu, dass man gewiss wird? Und darum ist auch das Zeugnis der Christen in unserer Zeit heute so schwach, weil es nicht mehr klar ist. Und darum hat dieser Thomas einmal gesagt, ich möchte ein festes Fundament haben zum Glauben. Gibt's das wirklich? Denn wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist ein Unsinn, wenn wir uns heute Morgen zum Gottesdienst versammeln. Und dann braucht man auf die Gräber keine Kreuzer mehr stellen. Dann ist wichtig, dann bauen wir Vergnügungsstätten, wo die Leute sich amüsieren. Denn mit dem Tod ist alles aus. Und das muss einmal klar sein, ist Jesus wirklich auferstanden? Lebt er? Und was ist denn dort passiert? Es geht um diese Zentralfrage unseres Lebens. Weil für unser menschliches Denken, das wissen Sie von vielen, mit denen Sie zusammen sind, die sagen, ich bin doch ein Realist und mit dem Tod ist das alles aus. Manche haben noch wenig romantische Vorstellungen, irgendwie geht es positiv weiter. Aber der auferstandene Jesus hat für Sie keine Bedeutung. Aber es ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens. Ist Jesus wirklich auferstanden? Ist er die Mitte deines Lebens? Ist das wahr, dass im Augenblick meines Todes ich in die Hände von Jesus falle, der lebt und der mich zum Leben ruft? Ich habe heute nur zwei Punkte. Das erste ist, Jesus geht auf ehrlich suchende Leute zu. Es ist ja interessant, dass der auferstandene Jesus nicht vor dem Hohen Rat erschienen ist oder vor Pilatus. Er ist vor seinen Jüngern erschienen, wirklich, als der Lebendige und Auferstandene, in der neuen Leiblichkeit. Weil er will, dass das Zeugnis von ihm durch seine Jünger, durch seine Glaubenden in die Welt getragen wird. Das sind ja wir. Wir sollen das weitertragen und sagen, die Zweifel hätte man auch nicht beseitigen können mit einer amtlichen Urkunde des Pilatus, wo er seinen Stempel draufgegeben hätte. Es geht ja um viel mehr, was wir erkennen sollen. Ist das nur ein Wunsch, ein frommer Spleen, den wir haben? Ich muss noch einmal über unsere Zweifel reden. Das ist in der Tat etwas ganz Furchtbares. Und so kennen wir das auch aus unserem Leben, wenn plötzlich unser Glaube angefochten ist. Wenn wir nicht mehr diese Lieder so fröhlich singen können, wenn das nicht mehr in der tiefen Gewissheit unseres Herzens ruht. Jesus ist da. Wenn plötzlich die Angst uns fängt. Und das ist ganz wichtig, dass Jesus das auch zu diesem Thomas sagt, durch das Sehen gibt es keinen Glauben. Ach so, das ist nicht ein Ausweg. Nein, durch das Sehen gibt es keinen Glauben, das ist ganz wichtig. Seit Jahrtausenden ist das so und von Generation zu Generation war das immer wieder so, dass durch das Sehen alle unsere Fragen kommen. Wir sehen nur diese vergängliche, sichtbare Welt, die oft auch so beherrschend auf uns wirkt. Aber wir können auch nicht das verstehen, wenn unter uns Leute über ihre Zweifel reden, als sei das etwas ganz Harmloses. Wir haben ja als junge Leute von der Corrie ten Boom immer viel empfangen. Das war immer gewaltig, wenn sie in Stuttgart kam. Und sie hat uns das immer eingebläut, dass die Zweifel tödlich sind im Leben. Da tun sich Abgründe auf. Und sie hat gesagt, du darfst auch nie beten, Herr, nimm mir meine Zweifel weg. Du kannst nur beten, Herr, vergib mir meine Zweifel. Denn Jesus hat sich in deinem Leben schon so geoffenbart. Und er spricht durch sein Wort so klar und deutlich und so absolut verlässlich, dass du dich selber lähmst durch deine Zweifel. Du darfst ihm vertrauen, denn das ist furchtbar. Wenn in den Zweifeln ich keine Gewissheit mehr habe, und diesen Dienst müssen wir aneinander tun, darum machen wir ja Krankenbesuche, darum dürfen wir die Alten jetzt nicht vergessen, die so isoliert sind. Denen müssen wir das zusprechen. Ich habe ja in meinem Leben oft auf Intensivstationen Dienst getan. Leider ist in diesen Tagen das mir verboten. Wir hatten dort auch eine Schutzkleidung, natürlich, warum denn nicht Mundschutz und die Mäntel, die man anziehen muss. Aber wie wichtig war das, sterbenden Menschen noch zuzusprechen, dass Jesus da ist, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber seine Gnade kann nicht von dir weichen und der Bund seines Friedens kann nicht hinfallen. Denn da wird uns bewusst, unser Leben ist ja wie ein Staub, der vergeht. Da bleibt nichts. Und selbst in der Todesstunde, wenn ein lieber Mensch uns die Hand hält, ich muss sie loslassen. Es bleibt nichts, auf das ich mich verlassen kann. Und diese schreckliche Ungewissheit, das ist der Abgrund unseres Lebens. Darum kann man über die Zweifel gar nicht so reden, wie heute so oft gesprochen. Ja, die Zweifel sind eben da. Nein, ich brauche Klarheit. Darum hat das Jesus so schön und klar gesagt, nicht durch das Sehen, sondern durch das Hören. Ich habe einen Bruder, dem dient so gern mit als Geschäftsmann, dem Herrn, der hat gesagt, er ärgert immer, wenn das Wort kommt, der Glaube kommt aus der Predigt, da meinen die Theologen immer die Predigt. Nein, der Glaube kommt aus dem Hören, das ist gemeint bei Paulus. Durch das gehörte, zugesprochene Wort kommt die Glaubensgewissheit. Und Jesus redet in unser Gewissen hinein durch sein Wort. Und das ist so wunderbar. Das war schon bei Abraham so, das war bei Adam so, das war bei David so, dass Gott sprach durch sein Wort. Und es war nicht das Sehen. Bei Mose war es so, weil Gott sich unserem Blick entzieht. Warum? Wir müssen stracks vergehen wie Wachs in Feuershitze, sagt Paul Gerhard. Wir können Gott gar nicht sehen als sündige, sterbliche Menschen. Das Sehen ist es nicht. Es ist ja ganz interessant, dass das Sehen immer die Ursache der Sünde ist. Immer durch unsere Augen kommt das. Auch die Zweifel unseres Lebens kommen durch das Sehen. Ich weiß noch, vor einer großen Operation, Vorabend, wenn der Anästhesist kommt, nochmal alles durchspricht. Zu dem hatte ich Vertrauen. Der war ein junger Arzt. Aber kann ich Gott mein Leben in die Hand legen? Ich hatte 4 Kinder, meine Frau, ich hatte auch mein Amt. Kann ich sagen, dein Wille geschehe? Habt ihr es erlebt? Die Zweifel sind real, aber sie sind furchtbar. Und dann war es nur eine Hilfe, wenn man dann in seinem Neuen Testament noch ein wenig blättern kann und wie Gott sagt, dass er alles für uns gibt, um uns in der Gewissheit seiner Nähe und seiner Liebe einzuhüllen. Und jetzt können Sie es in der Bibel noch einmal verfolgen, wie das nicht nur bei dem Thomas ist, dass es nicht durch Sehen geht, sondern durch Hören. Wenn Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme, der Glauben kommt aus dem Hören des Wortes Gottes, indem ich plötzlich meine stolze Sicherheit, meine freche Einbildung weglege und sage, nein, ich bin nicht, ich bin da so stolz, sondern Herr, ich vertraue dir. Weil ich das weiß, was du gibst. Wer aus der Wahrheit ist, der hört seine Stimme. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Das kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Und das Wunderbare, so hat es ja bei uns angefangen mit dem Glauben. Die erste Begegnung, wo wir dieses Wort Gottes geglaubt haben. Sein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht, im Tod und auch im Leben. Das ist so wunderbar. Aber Jesus macht ja noch was ganz Besonderes bei diesem Thomas. Er sagt ihm, lege deine Hand in meine Wundmale, in die aufgestochene Seite von Jesus. Warum denn das? Erst in dem Augenblick erkennt ein Thomas, wer bin ich denn? Ein sündiger, verlorener Menschen, Kinderhölle. Ich brauche den Heiland, der für mich stirbt, der mich erlöst hat und der mir allein den Himmel aufschließt. Ohne die Wunden von Jesus kann ich nicht glauben. Erst wenn ich es praktiziere, Herr, du bist für mich gestorben. Du hast dieses Opfer gebracht. Sonst gibt es keine Erlösung in dieser Welt. Und das habe ich erlebt. Und das macht unser hartes, sicheres, stolzes und überhebliches Herz weich und frei zum Glauben. Und dann erkennen wir, nein, ganz demütig, dankbar, arm. Wir dürfen dein großes Opfer annehmen. Das ist so herrlich, dass Glauben immer nur entsteht über diesem großen Wunder. Er ist für mich gestorben. Und das ist tatsächlich der Schlüssel. Ich kann es an Jesus nur glauben, wenn ich es einmal begriffen habe. Er ist für mich in die Tiefe des Todes gegangen. Er ist am Kreuz für mich gestorben. Und wenn man es dann sieht, wie im Jesus-Film, wie die Nägel durch seine Hände durchgehen, das tatst du für mich. Danke, Herr Jesus. Und das ist der Grund, warum man glauben kann. Auf der gedanklichen Ebene kann ich immer zweifeln. Warum nicht? Aber wenn ich davor stehe, vor dem Kreuz und seinem Opfer, in seiner Kreuzgestalt, ach, wie viele Lieder haben wir da schon gesungen? Und wie haben wir das entdeckt? Wie geht uns das in den Passionswochen nach? Wie blicken wir dort immer wieder hin? Ich brauche ihn. Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Sehr interessant, wenn man die Geschichte von solchen Menschen verfolgt, die uns als Glaubenszeugen, große Leute des Glaubens ist, dann war es immer dieser Punkt, dass sie bewegt waren von diesem Opfer von Jesus, von seinem Blut für uns vergossen. Und das ist der Grund, warum dieser Thomas plötzlich festen Grund unter den Füßen hat. Und da löst sich auch für uns, lösen sich alle Zweifel. Man kann das in der Bibel vielfach finden, aber mir ist immer so groß in Offenbarung 5. Da wird ja beschrieben, wie Johannes plötzlich den Engel sieht, der dieses Buch hat mit den 7 Siegeln versiegelt. Dann fragt er, wer kann denn dieses Buch öffnen mit seinen 7 Siegeln? Und dann spricht ein Engel, weine nicht. Es hat gesiegt der Löwe aus Juda. Wer ist der Löwe aus Juda? In Israel ist das ja das Symbol, das Löwentor. Da haben die Fallschirmjäger Jerusalem befreit durch das Löwentor. Das ist immer für Israel, ich der Löwe von Juda. Und dann dreht sich Johannes um und will den Löwen sehen und dann sieht er das geschlachtete Lamm. Jesus, das geschlachtete Lamm, ist der Löwe. Und mein Glaube hängt an ihm, weil er sein Leben für mich gelassen hat. So groß, im Leben Zinzendorf wissen wir es, wie dieses Bild von Domenico Feti ihn bewegt hat in Düsseldorf. Das tat ich für dich, was tust du für mich? Er war schon langgläubig geworden, da war es ihm klar. Das Größte ist, wenn ich mit Jesus leiden darf. Ich will gar nichts mehr als diesen Segen seines Leidens erfahren, dass er mich notfalls auch mit Gewalt in sein Leiden hineinreiße. Ich möchte ihm gehören, ich möchte ihm nachfolgen. Das ist der Grund unseres Glaubens. Nicht irgendwelche spitzfindigen Vernunftüberlegungen, nicht irgendwelche Beweise, sondern der Beweis seines Opfertodes für mich. Und das ist herrlich, wenn man das erkennt, wie das Thomas erkennen darf. Er hat sein Leben für mich gelassen. Sei nun nicht ungläubig, sondern gläubig. Darauf darf ich bauen. Das ist nicht was Menschliches, sondern was Göttliches. Nicht, dass man sein Denken aufgeben muss, das Denken ist eine herrliche Gabe. Aber auf dem Fundament der größten Tat, die Gott für diese Welt getan hat, dass er diese Welt erlöst hat durch das Opfer seines Sohnes. Und auf diesem Grund darf ich weiterdenken und darf ich planen, wie viel mehr ist das jetzt, dass ich in der Liebe von Jesus leben darf. Ganz groß, der Grund, warum ich glauben kann, weil Jesus diesen Grund mir gibt zum Glauben. Jetzt noch der zweite Punkt. Welch ein Durchblick eröffnet sich da für uns? Es sind ja viele Menschen, die Jesus einen Herrn nennen, die Jesus große Ehre geben. Der Lobpreis spielt eine wichtige Rolle heute. Viele Menschen sind, die Jesus mit großer Begeisterung anbeten. Sehr erschütternd, wie Jesus in der Bergpredigt sagt, es kommt der Tag, wo plötzlich die Tür verschlossen ist, dann stehen viele draußen und klopfen an die Tür, Herr, tu uns auf, und er sagt, ich kenne euch nicht. Dann sagen sie, Herr, Herr, ganz doppelt betont, Herr, Herr, wir haben für dich Dämonen ausgetrieben, wir haben für dich geweissagt, wir haben für dich Wunder getan. Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Warum denn nicht? Warum kennen Sie sie? Weicht von mir, ihr Übeltäter, weil man Jesus nur kennen kann in seiner Kreuzgestalt. Und das ist schon so, dass wir durch all die Generationen hindurch das Kreuz als das wirkliche Kennzeichen unseres Glaubens haben. Es ist ja gar nicht verwunderlich, dass so viele Ungläubige das Kreuz nicht mehr achten, dass es aus Schulzimmern verschwinden soll. Der Bergsteiger Messmer will sie von den Bergen runterholen, die Kreuze. Und auch führende Kirchenvertreter sagen, dass ihnen das Kreuz nichts mehr bedeutet. Lassen Sie sich nicht erschrecken. Wir sind Bibelleute. Und wir haben Jesus in der Bibel kennengelernt als das Größte, dass er das Lamm Gottes wurde, der Sohn Gottes, das Lamm für uns. Und dass ich diese Gnade ergreifen kann. Und ohne diese Gnade bin ich ein verlorener Mensch. Und das muss man sich einmal klar machen. Ohne diese Gnade von Jesus, erst recht über unseren Gräbern. Da gibt es andere auf dem Friedhof, die haben irgendwelche trauernden Engel dort dargestellt oder irgendwelche Figuren. Für uns ist das Kreuz das Allergrößte, auch wenn wir sterben, dass Jesus uns befreit und erlöst zum ewigen Leben. Und das ist der Grund, dass uns niemand mehr aus der Hand von Jesus reißen kann. Und das ist so wichtig, dass mein Glaube nicht einmal aus meiner Entscheidung kommt, nicht weil ich so fromm bin und ihm vertraue, sondern weil Jesus das verbürgt hat mit seinem Tod, dass ich sein Eigen bin, weil er mich erkauft hat, weil er mich erlöst hat. Und ich darf sagen, Herr Jesus, wenn meine Schuld sogar so groß ist, dass sie gegen den Himmel schreit, und wenn sie ganz so groß ist, sie kann ganz weggenommen werden. Wenn sie blutrot wäre, so soll sie schneeweiß werden. Das ist der große Grund. Und das darf uns auch freuen. Also in Offenbarung 7, die Schar vor dem Thron Gottes. Was singen denn die? Die singen gar nicht von den großen Erinnerungen ihres Lebens, sondern sie singen von den großen Taten, dass sie gekommen sind aus unserer großen Trübsal und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Das trägt unser ganzes Leben. Und wir Schwaben, wir haben dann unseren Philipp Friedrich Hiller so gern mit seinem Lied, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht werde. Das ist die Grundmelodie unseres Lebens. Darum glaube ich, das ist der Grund. Und ich muss nur immer wieder dorthin schauen, wie viel es ihn gekostet hat, dass ich erlöst bin. Und das überwindet alle Zweifel. Und das ist auch, wenn du zur Operation geschoben bist, das Allerherrlichste. Wenn du dir das noch einmal klar machst, er, Jesus, dein Heiland, hatte eine Kirchengemeinderätin, die einst auch mit Schuld war, dass ich nach Stuttgart in diese Hofacker Gemeinde kam. Ihr Mann war Präsident im Oberschulamt. Sie war eine ganz treue, fromme Christin. Und als es zum Sterben ging, hat sie mich aufgefordert, ihr ein Kruzifix zu besorgen. Ich sage, was wollen Sie mit dem Kruzifix? Ich bin nicht so an den religiösen Kultgegenständen interessiert. Ich bin mehr ein Wortmensch der Bibel. Sie war das aber auch. Ich sagte, ich will das in meinem Schlafzimmer aufhängen. Da lag sie schon mit ihrem schweren Sterbensleiden da. Der erste Blick morgens, der letzte Blick. Und so möchte ich sterben. Nicht der Kultgegenstand ist das Wichtige, sondern Jesus, der mich trägt und der mich hält. Mich schwachen Menschen, mich sündigen Menschen, mich verlorenen Menschen, denn da wird es einmal groß. Wie soll ich, ein Mensch, der so fern von Gott lebt, überhaupt an Gott glauben können und seine Erlösung? Und das ist die Ermutigung, dass die Kraft Gottes sich in meiner Schwäche vollendet. Und das macht uns mutig und zuversichtlich, dass wir Reben sind am Weinstock, weil er mich erwählt hat. Ihr habt mich nicht erwählt, ich habe euch erwählt, sagt Jesus. Und darum könnt ihr glauben, weil ich euch haben will. Und das ist die wunderbarste Liebesgemeinschaft, die Liebe von Jesus zu entdecken. Und darum kann keine Macht dieser Welt, Auch kein noch so kluger Zweifel mich von dieser Liebe von Jesus trennen. Auch kein Teufel, auch keine Dämonenmacht und was es sein kann. Es kann geschehen, was will. Ich bin geborgen auf Zeit und Ewigkeit. Und darum hat ausgerechnet dieser zweifelnde Thomas, der für uns das einmal durchgelebt hat, gesagt, muss man Klarheit drüber haben, uns das herrlichste Jesusbekenntnis gegeben. Es gibt in der ganzen Bibel kein so herrliches Jesusbekenntnis, wie es hier auf einmal Thomas ausspricht. Mein Herr und mein Gott, Jesus, mein Gott. Dem darf ich dienen, dem darf ich gehören. Das ist die größte Theologie, die je einer hatte. Und ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, das ist Christus. Mehr kann man nicht mehr wissen, mehr braucht man nicht mehr wissen, das darf man haben und glauben. Und wir dürfen das in dieser schweren Zeit auch unseres Lebens, wo es durch viel Trübsal und Traurigkeit und Anfechtung geht, immer wieder einander bezeugen. Und wir dürfen viele auf dem Weg mitnehmen und sagen, du, blick doch auf und sieh das. Wir dürfen es mit dem herrlichen Evangelium vielen den ewigen Trost zusprechen. Und wie viele kennen wir, die in dieser großen Freude heimgegangen sind, vollendet sind? Nichts mehr drüber hinaus, es gibt nichts mehr drüber hinaus, als dass dieser Jesus, mein Gott und Herr, meinen nichtigen Leib verklären wird, dass er ähnlich werde seinem verklärten Leib. Mit dieser Herrlichkeit, mit der er alles sich untertänig machen kann. Amen. Ich möchte noch mit Ihnen beten. Ja, wir können nur bewegt da stehen bleiben. Was du getan hast, nicht mit Kälberblut geschieht deine Versöhnung, nicht durch Opfer und nicht durch unsere Dienste, sondern dass du für uns das Leben gelassen hast und dass alles, auch jetzt in diesem Augenblick, was wir an Schuld und Sünde vor dir bekennen, weggenommen ist, in des Meeres Tiefe geworfen ist. Herr, vergib uns unsere Zweifel, als ob man dir nicht trauen könnte, wo du alles für uns getan hast. Vergib uns diesen Hochmut, diesen Stolz, diese Frechheit. Und wir sind so dankbar, dass dein Wort so eindeutig wahr ist. Was du sprichst, das geschieht und du vollendest das auch. Und wir dürfen das auch wissen, dass deine Liebe uns trägt, auch wenn wir nichts mehr sehen, auch wenn wir uns verlassen fühlen, wenn wir einsam sind, verleumdet, niemand mehr um uns haben, du bist da. Und es kann uns niemand aus deiner Hand reißen. Herr, jetzt geh auch mit uns, wenn wir das anderen zusprechen wollen, wenn wir andere aufrichten wollen, die so angefochten sind, auch in diesen Tagen, die so isoliert sind in ihrem Alter, aber auch in ihren schweren Schmerzen. Und dass sich dort das bestätigt im Glauben, dass du es keine Last auf uns legst, die größer ist, als dass wir sie tragen könnten. Wir danken dir, Herr, dass du auch diese Gemeinde segnest, jeden Einzelnen, von den Kindern angefangen, die Ehen, aber auch die Singles, aber ganz besonders auch die Alten und Kranken. Wir befehlen sie dir an und bitten dich auch für diese Stadt, dass wir dies weiter sagen können, dass noch etliche gerettet werden. Dieses herrliche Evangelium in dieser Stadt. Dass Menschen dich finden, zum Glauben an dich kommen. Herr, du kannst es nur tun durch die Kraft deines Heiligen Geistes, dass du Glauben wirkst. Amen.